Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Hörenswertes im Bistum Erfurt. Mein Name ist Sophie von Kalkreut und heute habe ich das Vergnügen, mit Professor Dr. Wolf-Andreas Liebert über sein neues Buch Graswurzelglaube zu sprechen. Wir werden gleich noch dazu kommen, was sich genau hinter diesem Begriff verbirgt, aber ich möchte gerne erstmal unseren Gast heute vorstellen. Wolf-Andreas Liebert hat Germanistik und politische Wissenschaft an der Universität Heidelberg studiert. In seiner Promotion hat er sich mit Metaphern der deutschen Alltagssprache beschäftigt. Seit 2002 ist er Professor für germanistische Linguistik an der Universität Koblenz. In seiner Forschung beschäftigt er sich mit Wissenschaftskommunikation, Metapherntheorie, Kulturlinguistik und Religionslinguistik. Sein Buch Graswurzelglaube, über das wir heute sprechen werden, ist im September dieses Jahres im Kösel Verlag erschienen. Herzlich willkommen, Professor Liebert.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein kann.
Ich hatte ja gerade schon versprochen, dass wir uns erstmal mit dem Titel des Buchs beschäftigen. Mhm. Können Sie erklären, was Sie unter Graswurzelglaube verstehen und warum Sie ein Buch darüber geschrieben haben?
Ja, also Graswurzelglaube ist ein Begriff, der versucht darzustellen, dass sich hier eine größere Bewegung eigentlich abzeichnet. Die Graswurzel ist ja auch ein sehr, sehr widerstandsfähige Pflanze. Und wir einerseits so eine Beobachtung machen, dass für den Bereich der institutionellen Kirchen ein Bedeutungsverlust entsteht, aber das nicht unbedingt bedeutet, dass die spirituellen Bedürfnisse weniger geworden wären, sondern dass sie sich ganz anders artikulieren. Und sozusagen in Ermangelung von dem Auffangmöglichkeiten der Institutionen sich ganz eigene Bewegungen finden, die teilweise in eine, finde ich, sehr, sehr gute und schöne Richtung laufen, aber teilweise auch ganz eher wild wuchern und wild wachsen. Und insbesondere, wenn sie in den politischen Bereich reingehen. Und deshalb ist Graswurzelglaube, dahinter verbirgt sich eben, dass eine Art neuer Glaube entsteht, der relativ unkontrolliert von unten wächst und wild wächst und ganz eigene Formen annimmt, die man sozusagen jede für sich auch ein bisschen betrachten muss.
Wir hatten ja gerade schon erwähnt, dass es ja ein eher schwindendes Interesse am institutionellen christlichen Glauben in Deutschland gibt, dass es aber eben diese spirituellen Bedürfnisse von Menschen immer noch gibt, dass die nicht einfach verschwunden sind. Was denken Sie, warum kann institutioneller Glaube im Moment diese Bedürfnisse nicht mehr so erfüllen wie früher? Was hat sich da verändert?
Also auf der Oberfläche würde ich sagen, ist natürlich die große Diskussion bei den Kirchen, bei den Missbrauchsfällen angesiedelt, wo man den Institutionen eben, finde ich, auch zu Recht ein Versagen im Umgang damit vorgeworfen hat. Und das ist natürlich in der politischen Debatte zentral. Es ist aber schon eigentlich eine längerfristige Bewegung, die eine mit sehr vielen Strömungen zu tun hat, zum Beispiel eben mit dem Beginn der Aufklärung und einer Säkularisierung. Also Säkularisierung sowohl, was die politische Säkularisierung betrifft, das heißt Enteignung von Kirchengütern, Einführung von Zivilehe und so weiter, als auch insgesamt die Vermutung, dass durch einen rationalen Glauben, ein religiöser Glaube eigentlich nicht mehr so wichtig ist. Das heißt, da gibt es auch wirklich viele längere Strömungen, die dann schon laufen, wozu diese Debatte einfach noch dazugekommen ist. Ein dritter Punkt ist, glaube ich, auch, dass bei den Institutionen so ein bisschen auch die Spiritualität abhanden gekommen ist. Und da wäre, glaube ich, schon auch wieder so ein Diskussionsmoment, wo man sagen könnte, vielleicht kann man dann da ansetzen. Das wäre, glaube ich, dann eigentlich ein ziemlich wichtiger Punkt letztlich bei den Kirchen.
Sie haben sich ja dann auch mit verschiedenen Aspekten von dieser neuen Spiritualität beschäftigt. Könnten Sie vielleicht noch mal was dazu sagen, was diese neueren Strömungen auszeichnet, auch in ihrer Verschiedenheit vielleicht irgendwelche Aspekte, die Sie besonders interessant fanden?
Also die wichtigsten Aspekte von diesen neuen informellen Strömungen sind, dass sie eben gerade keine Institutionen sind oder zumindest keine erkennbaren Institutionen ausbilden, sondern sehr viel von einzelnen Personen abhängen, die dann aber auch sehr prominent und berühmt werden können und auch sehr Millionen oder mehrfache Millionen weltweit erreichen können. Und das andere ist, dass die Gläubigen sozusagen eigentlich frei sind in der Wahl. Also sie sind sehr ungebunden, das ist deshalb eben auch informell, keine formellen Institutionen. Man kann sozusagen umherwandern zwischen verschiedenen Systemen und kann alles Mögliche kombinieren. Das Angebot ist sehr, sehr reichhaltig und wird auch immer größer, hat man den Eindruck. Und diese Freiheit in der Wahl der Zusammenstellung von Glaubenselementen und der auch Ungebundenheit an ein System. Das ist das, was viele Menschen jetzt auch anzieht und sie auch leben. Und interessanterweise ist es sogar in den Kirchen selber so, dass auch hier so eine Bewegung sozusagen ein bisschen entstanden ist. Es gibt von Soziologen ein Buch, das heißt die unsichtbare Kirche in der sichtbaren. Das heißt, dass eben auch sozusagen so graswurzelmäßig sich sehr viele Menschen in der Kirche mit ihrer eigenen Spiritualität beschäftigen und dadurch auch in den Konflikt geraten zu Institutionen.
Denken Sie, dass gerade auch für diejenigen Gläubigen, die eben noch an die Institutionen gebunden sind, dass es da vielleicht eine Möglichkeit gäbe, wie die Kirchen besser auf diese Sinnsuche von Gläubigen reagieren könnten, also indem man vielleicht irgendwie mehr Partizipationsmöglichkeiten schafft? Denken Sie, dass da irgendeine Form von Balance möglich ist zwischen quasi dem alten, dem institutionalisierten, der Tradition und eben neueren Dingen, die von den Gläubigen kommen? Denken Sie, dass da die Kirchen vielleicht auch den Gläubigen etwas mehr entgegenkommen sollten?
Also Partizipation ist das eine. Das wird ja auch sehr stark gefordert, insbesondere Möglichkeiten auch für Frauen mehr zu schaffen, zum Beispiel ins Priesteramt zu kommen. Das ist sicherlich eine Möglichkeit. Aber was ich auch beobachte, ist, dass die spirituelle Bedürfnisse zum Beispiel nach Meditation oder auch direkten Begegnungen mit Gott auch im Alleinsein, dass da eigentlich viel zu wenig Praktiken existieren, die aber in den informellen Religionen ständig sozusagen praktiziert werden. Also wenn Sie sozusagen auch nur an Retreat von irgendeinem, der das anbietet, der gerade toll von irgendjemandem das angehen, sind Sie eigentlich immer in der Praktik drin, wo Sie auf sich selbst zurückgeworfen werden und auf Ihre eigene Quelle zurückgeworfen werden. Und diese Art von Praktiken, die gibt es zwar in der Kirche, zum Beispiel die kontemplative Praxis, eine ganz tolle Praxis, aber sie wird meines Wissens oder wie ich das kennengelernt habe, wirklich sehr, sehr selten angeboten und ist nicht Teil der normalen Gemeindearbeit. Das ist jedenfalls meine Erfahrung.
Ja, das passt, glaube ich, auch ganz gut zusammen mit Erfahrungen, dass wenn dann mal sowas angeboten wird, denn es gibt ja eben zum Beispiel auch sowohl im katholischen als auch evangelischen Bereich gäbe es ja Möglichkeiten, sowas anzubieten und bestimmte Traditionen, die man da nutzen könnte. Und zumindest nach dem, was ich so gehört habe, kommt das auch immer sehr gut an und wird sehr gut angenommen. Insofern stimmt das sicherlich, dass man da mehr tun könnte. Genau, ich würde jetzt gerne nochmal darauf zurückkommen. Wir hatten ja, oder Sie hatten ja auch schon erwähnt, dass es viele Bewegungen gibt, die sich sehr stark dann um eine Person oder einen Autor, eine Autorin drehen von bestimmten Büchern, also Eckhart Tolle zum Beispiel. Aber da gibt es dann natürlich auch das Risiko von Machtmissbrauch oder spirituellem Missbrauch, also das der Glaube von Menschen gerade an eine bestimmte Person dann ausgenutzt werden kann. Und wie stehen Sie dazu? Wie denken Sie, kann man sowas gerade in so freien Bewegungen vielleicht auch verhindern oder auch selbst verhindern, dass man in so eine Falle tappt?
Also die Diskussion gerade um spirituellen Missbrauch, die ist ja auch in den letzten Jahren nochmal ganz gut hochgebracht worden und auch war ein Thema von vielen Diskussionen. Und Es ist eigentlich ein eigenes Thema geworden, der spirituelle Missbrauch. Da gibt es ja wirklich jetzt auch, da bin ich jetzt nicht der Experte für spirituellen Missbrauch, dass wie das genau ist, aber was man sagen kann, weil Sie jetzt angespielt haben auf diese Personenbezogenheit, da kann man schon sagen, dass der Glaube darauf beruht, dass ich Vertrauen entwickle. Und das Vertrauen entwickle ich zu Gott oder zu Allah, je nachdem, wie das in den verschiedenen Religionen genannt wird. Und bei diesem Vertrauen können eben bestimmte Figuren vermitteln, die in den Institutionen dann eben entsprechend Seelsorger sind, Priester oder sonst was sind. Und in den informellen Religionen sind das dann oft diese einzelnen Personen, die diesen Glauben, sie ihnen den Zugang verschaffen. Und deshalb ist das sozusagen das System des spirituellen Glaubens, dass ihnen der Zugang zum Göttlichen über eine bestimmte Person verschafft werden wird. Und das kann ja zum Teil in gewisser Weise funktionieren, zum Beispiel wenn er ihnen bestimmte Praktiken beibringt, bestimmte Themen anspricht. Aber da entsteht eben dieses Potenzial des Missbrauchs. Und das ist natürlich in dem Moment, wo ich sozusagen maximal vertraue, bin ich sozusagen auch maximal verletzlich. Und deshalb ist es wirklich gut, sich auch die Systeme selbst anzuschauen und die Figuren anzuschauen, auch anzuschauen, ob da welche anderen Personen mit dieser Figur da vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht haben, ob da was bekannt ist, bevor man sich da näher auf so jemand einlässt. Aber im Glauben kommt man einfach in der Religion nicht um dieses Vertrauen drumherum. Wichtig ist nur, behauptet eine Person, dass nur durch sie das möglich ist, oder ist das nicht so?
Ja, das hört sich sehr vernünftig an und ist natürlich auch in den Kirchen ein massives Problem, wenn jemand dann seine Machtposition ausnutzen möchte.
Ja, und dahinter liegt natürlich schon auch ein theologisches Problem, weil wir haben das ja gesehen bei dem Pater Willigis Jäger vom Benediktushof, der da jetzt lange Jahre wirklich auch der Leiter war. Da war er sowohl Zen-Meister als auch eben Priester und also Nachfolge Jesu und Nachfolge Buddha. Und das wurde ja sozusagen angegriffen von der katholischen Kirche, und zwar nicht, weil er jetzt im Zen aktiv war, sind ja viele von der katholischen Kirche, sondern weil da ein Widerspruch war zwischen dem Dogma und der persönlichen Erfahrung. Weil Willigis Jäger setzt ja genau auf die persönliche Erfahrung des Einzelnen, die persönliche Gotteserfahrung ohne einen Vermittler. Also das ist so ein mystisches Konzept praktisch von Glauben, während die katholische Kirche sehr stark auf das Dogma setzt. Und wenn ich natürlich eine persönliche Erfahrung mit Gott mache, dann komme ich natürlich im Widerspruch zum Dogma oder kann sehr schnell wieder zum Dogma kommen. Und diesen Konflikt, denke ich, müssen die Kirchen auch theologisch letztendlich lösen. Denn das ist ja das starke Bedürfnis, diese unmittelbare Gotteserfahrung zu haben und nicht eben nur die vermittelte. Die vermittelte kann hilfreich sein, aber sozusagen das gegeneinander auszuspielen, das halte ich für einen Fehler.
Ja, das stimmt. Das ist ein sehr spannender Punkt, weil das ja tatsächlich auch was ist, womit man, selbst wenn man eigentlich sehr ja, traditionell christlich sozialisiert wurde und das auch so auslebt, dieses Problem, auf das kann man ja auch so treffen, ohne dass man jetzt zum Beispiel in irgendeiner anderen Bewegung mit dabei ist oder wirklich seine ganze Kirche reformieren möchte. Das ist ein sehr, sehr guter und sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich würde gerne noch mal auf etwas anderes zurückkommen, was ich sehr spannend fand, auch in Ihrem Buch. Sie hatten ja schon die Aufklärung erwähnt, und quasi also die Rolle der Vernunft, die immer größer wird. Und Sie haben auch ein Kapitel geschrieben, in dem es um Toleranz geht und auch darum, wie man damit umgeht, wenn man jemandem begegnet, der ganz andere quasi Letztbegründungen hat. Tatsächlich ist mir das, ich bin ja in der Wissenschaftskommunikation unterwegs beruflich und da treffe ich oft auf Leute, die auch eher in den Naturwissenschaften, mit Naturwissenschaften sich beschäftigen. Und tatsächlich bin ich dann als Wissenschaftskommunikatorin in der Theologie häufig die einzige, die wirklich viel mit Glaube und Kirche zu tun hat, und die auch persönlich gläubig ist. Und da hatte ich eine ganz ja witzige Unterhaltung, bei der es darum ging, dass eine Kollegin es vollkommen absurd fand, dass man Babys taufen lässt und warum sollte man das denn machen? Und ich habe versucht, ihr das zu erklären, also meine persönliche Haltung dazu, und das hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Und deswegen wollte ich Sie fragen, wie kann sowas gut funktionieren? Wie kann man solche Gespräche führen? Wie kann man da so miteinander umgehen, dass man einander wirklich auch versteht oder in den Standpunkt des oder der anderen?
Ja, also das eine ist ja, wenn ich sozusagen jetzt atheistisch bin, das heißt also tatsächlich die Existenz von irgendwas Transzendentem verneine oder sage, dass das einfach nur eine Illusion ist und so weiter, und dann eben so eine Begegnung habe mit jemand, der gläubig ist, dann kommt es eben darauf an, ob ich mich darauf einlasse, sozusagen auch die Perspektive des anderen zu übernehmen. Oder ob ich das nicht mache. Und wenn das nicht gemacht wird, dann kann man so, das habe ich so genannt, so Form von flachen Toleranzen haben, so okay, ich verstehe das zwar nicht, was du machst, du bist gläubig, aber ich lasse dich so, wie du bist, auch wenn ich anderer Meinung bin. Und man kann sagen, okay, du bist jetzt Atheist, schade drum sozusagen, verpasst dann irgendwas, aber gut, ist dein Leben und du kannst das machen. Dann kann man sozusagen sich auch sogar ein bisschen austauschen. Aber ich finde, das Spannende ist, und das wäre sozusagen wirklich die, könnte man so nennen, das Geschenk der Pluralität auch. Also dadurch, dass wir wirklich so viele Möglichkeiten momentan hier haben, durch die Möglichkeit der Religionsfreiheit, könnten wir eigentlich noch eine ganz andere Form von Toleranz ausüben, die ich dann die tiefe Toleranz genannt habe. Und zwar müsste man dazu aber mal zumindest kurzfristig aus dem eigenen Glauben auch mal wieder herausspringen und vielleicht in ein anderes Mal hineinspringen und wirklich den Glauben von innen her zu erleben. Und dann könnten wir, glaube ich, noch mal eine ganz andere Form von Wertschätzung haben. Denn in der flachen Toleranz wird man sich zwar sagen, ja, ich akzeptiere dich, aber trotzdem ist mein Glaube der bessere als deiner natürlich. Ne? Der steht, wird hierarchisch angeordnet. Wenn wir aber wirklich mal in den anderen Glauben reinspringen würden und auch mal in eine Moschee mitbeten oder mal uns ein Leben vorstellen, wie das wäre, wenn es tatsächlich, man denkt, es gibt gar kein Transzendentes. Wenn man das Risiko eingehen will, dann hätte man, glaube ich, eine ganz andere Art von Verständnis. Und das wäre für unsere Gesellschaft wirklich eine Möglichkeit, die wir noch gar nicht ausgeschöpft haben.
Ja, ich denke, das wäre auch, also einerseits ist das natürlich ein spannender Gedanke, um einfach auch unterschiedliche Bedürfnisse zu verstehen. Also ich glaube, das ist ja häufig eins der Probleme, denen man begegnet, dass man nicht versteht, warum ist das der Person jetzt so unglaublich wichtig, dass da was passiert oder dass da was nicht passiert. Und ich glaube, da ist diese tiefere Toleranz, wenn man einfach auch mal das selber versucht zu erfahren, wie das ist, in den Schuhen dieser Person zu stecken, sicherlich hilfreich. Und ich denke, das kann ja dann auch für andere Bereiche der Gesellschaft, also den gesamtgesellschaftlichen, politischen Bereich, wenn man diese Form des Einfühlvermögens, nenne ich es jetzt mal, hat, kann das ja auch nicht nur für den religiösen Bereich sehr nützlich sein. Weil wir gerade so nah an dem Thema dran sind und Pluralismus und verschiedene Religionen. Es gibt ja auch, gerade auch in, wenn wir jetzt irgendwie von Eckhart Tolle reden, und wir hatten ja schon Meditation erwähnt, und natürlich ist Meditation, es gibt nicht nur buddhistische Meditation, aber häufig werden dann ja doch Elemente verschiedener Religionen miteinander vermischt oder in bestimmte neue Theorien mit reingenommen. Wie kann man da so Dinge wie Cultural Appropriation oder vielleicht auch den respektlosen Umgang, also das Erste, was mir dazu einfällt, ist irgendwie, wenn in einem Yoga-Studio dann die Buddha-Statue auf der Toilette steht oder so. Wie kann man sowas verhindern oder wie kann man achtsamer mit sowas umgehen?
Also, dass die Buddha-Statue auf der Toilette steht, ist natürlich, wenn sie jetzt in Thailand wären oder so, wäre das ein absolutes Sakrileg. Das wäre wirklich, hätten sie keine Freude, wenn sie sowas machen würden. Aber es ist, das Problem ist, wir sind ja nicht in Thailand und das, wir können das eigentlich kaum stoppen. Also die Buddha-Statuen zum Beispiel sind ja in jedem Gartenmarkt erhältlich und werden als Kopf, als Statue, wie auch immer, an allen möglichen Stellen gestellt, die an sich unmöglich sind, wenn man jetzt Buddhist ist. Also gerade der Bereich zeigt eigentlich, dass es sehr, sehr schwer ist, jetzt von kultureller Aneignung zu sprechen, weil eigentlich alle alles mischen auch. Und man jetzt sagen würde, zum Beispiel in Astrologie spielt ja nicht nur jetzt, sage ich mal, in Europa eine Rolle, sondern wird weltweit auch angewendet. Es ist schon ein globales Phänomen, würde ich sagen, dass hier diese Mischungen stattfinden. Es ist einfach eine eigene Welt, diese Welt dieser Graswurzel und dieser Mischungen. Trotzdem würde das eben noch nicht für mich eben den Untergang der Institutionen heißen, sondern da jetzt nochmal drauf zurückkommen, würde ich schon sagen, dass die Mischungen ja auch was brauchen, wo sie ihre Mischungen herbeziehen können. Das heißt, wenn aus dem christlichen Glauben was genommen wird, muss es ja noch einen christlichen Glauben geben. Und deshalb glaube ich auch schon, dass die Institutionen vielleicht eine andere Rolle kriegen, aber jetzt gar nicht untergehen werden. Aber sie müssen sich halt neu besinnen in dieser Welt.
Was würden Sie jemandem raten, also zum Beispiel in einer Familie und da ist jetzt irgendwie meine Tochter und die interessiert sich auf einmal für moderne Magie und Hexen und irgendwas, was mir irgendwie als Mutter vollkommen suspekt ist und will eben überhaupt nichts mehr mit Kirche anfangen. Wie kann man, also wir hatten ja gerade schon darüber gesprochen, über diese tiefere Ebene der Toleranz, aber denken Sie, da kann man auch irgendwie einen Modus vivendi finden, wenn man sich zum Beispiel näher steht und dass einem selbst vielleicht alles so ein bisschen suspekt ist?
Also wenn die, wenn wir diesen Fall nehmen von Mutter Tochter, dann ist das ja so eine auch so eine hat es ja so eine Abgrenzungsfunktion und da kann das natürlich auch alles Mögliche sein, was diese Abgrenzungsfunktion womit die funktioniert und das heißt, wenn das jetzt so ein Glaubenssystem ist, was die Mutter provoziert, sage ich mal, dann würde ich schon sagen, dass die Mutter oder die Eltern eben entsprechend sich schon mal damit einfach beschäftigen. Gucken, welche Bedürfnisse das für die Tochter dann erfüllt. Auch um mal noch vielleicht auf rationale Weise vielleicht feststellen zu können, ob da jetzt wirklich Gefahren drin liegen oder vielleicht auch keine. Und das ist schon gut, das auch zu unterscheiden. Denn ich würde sagen, vieles, was da Jugendliche dann auch machen, wenn anfangen, Tarotkarten zu legen oder sonst was zu machen, ist erstmal, finde ich, harmlos, solange sie nicht eben in einer bestimmten Gruppierung landen, wo dann eben solche sektenähnlichen Mechanismen greifen. Das, da müssen wir, das ist das Einzige, wo man dann schauen müsste. Aber ansonsten hilft, glaube ich, schon ein bisschen der Sprung aus dem eigenen Glauben. Und man könnte sich auch mal einfach mal drauf einlassen oder sich damit beschäftigen, mit dem, was die Kinder dann momentan da so aufgetrieben haben. Sich auch mal den eigenen Horizont dann erweitern.
Das hört sich nach einer sehr guten Lösung an und auch nach einem sehr guten Schlusswort. Ich glaube, wir könnten noch sehr viel länger darüber reden. Aber für alle, die interessiert sind, werden wir natürlich den Link zum Buch auch in die Podcast-Beschreibung mit aufnehmen. Und jetzt sage ich aber erstmal vielen Dank, Professor Liebert, für dieses spannende Gespräch. Und auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir freuen uns, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind bei einer neuen Folge von Hörenswertes im Bistum Erfurt. Auf Wiedersehen und bis dann.
Sie hörten Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.